Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM mit einer neuen Ausgabe der Plattform hier um 16 Uhr, wie ja fast jeden Tag, Montag bis Donnerstag an der gleichen Stelle, auf der gleichen Welle hier die Sendung Plattform. Heute Nachmittag sprechen wir über ein Thema, das uns irgendwo alle betrifft, was letztendlich mit dem Thema Überwachung, digitale Bürgerrechte zu tun hat. Wir haben es mal genannt, die Problematik von Überwachung versus digitalen Bürgerrechten, und haben dazu heute jemanden im Studio, der sich damit auch sehr, sehr gut auskennt, und sprechen darüber dann eine Stunde. Mein Name ist Michael Trost, und ja, mein Studiogast, der hier gegenübersteht, ist der Dr. Patrick Breyer. Hallo, Herr Dr. Breyer.
Hallo.
Herzlich willkommen hier bei unserer Plattform bei Radio Free FM. Und in Begleitung von dem Herrn Patrick Breyer ist außen noch der Falk Hirschel. Falk, wir kennen es. Herzlich willkommen, Falk, wieder mal bei uns auch ja. In der Sendung. Du warst schon mal vor einiger Zeit da. Da haben wir damals über Politik und auch, glaube ich, ein bisschen über Datenrechte und Datenschutz gesprochen. Und du hast auch das mehr oder weniger vermittelt, dass wir heute diesen Beitrag haben. Denn ihr habt heute eine Veranstaltung, da kommen wir aber noch drauf zu sprechen. Ich denke, zunächst mal wollen unsere Hörer ein bisschen wissen, wer ist eigentlich der Herr Dr. Breyer, der heute da ist. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine ganz kurze Vorstellrunde, und Sie erzählen so in Kürze zu sich, was die Hörer wissen müssen, wer Sie sind, wie der Bezug bei Ihnen zum Thema ist, Ihre Aktivitäten, einfach so alles, was Sie so für relevant halten, damit die Hörer wissen, was Sie machen, wer Sie sind und wer da heute bei uns ist.
Ja, gerne. Also ich bin von Berufswegen Jurist und ehrenamtlich als Bürgerrechtler aktiv. Das heißt, im Laufe meines Studiums habe ich mich mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung beschäftigt, auch weil mein Doktorvater eben mal hessischer Datenschutzbeauftragter gewesen ist. Ich habe in Frankfurt studiert, und der hat mich so ein bisschen auf das Thema gebracht, aber ich hatte auch immer schon mit Computern zu tun, damals noch so rumgespielt, bisschen programmiert auf dem C64 hieß das damals noch, und deswegen so diese Schnittstelle von Recht und Technik, was macht Technik mit unserer Gesellschaft und was sollte sie vielleicht besser nicht damit machen, das hat mich schon immer interessiert. Und mit der Vorratsdatenspeicherung war es jetzt zum ersten Mal so, dass der Staat eigentlich ohne jeden Verdacht einfach von allen Bürgern festhalten lassen wollte, mit wem wir in Kontakt stehen und wo wir uns aufhalten, das heißt der Standort. Und das hat mich schon entsetzt, denn das ist ja letzten Endes ein Generalverdacht, der sich auch gegen mich richtet, obwohl ich keine Straftaten begehe. Und ich fand damals, da werden rechtsstaatliche Grundsätze auf den Kopf gestellt, nämlich, dass nur wenn man sich was hat zu Schulden kommen lassen oder man zumindest verdächtig ist, dass dann gegen mich ermittelt werden darf und nicht einfach auf Vorrat hin. Ja, und daraufhin habe ich mich dann im Internet organisiert in einem Arbeitskreis, der hieß Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, da haben sich einfach Internetnutzer zusammengefunden, die sich darüber geärgert und daran gestört haben. Und das ist dann immer größer geworden. Wir haben angefangen mit kleinen Demonstrationen, wo dann eben 20 Personen auf einer Bierkiste gestanden haben. Und am Ende waren das Zehntausende teilweise, die bei den Demonstrationen mitgemacht haben. Die heißen Freiheit statt Angst, stoppt den Überwachungswahn. Da haben wir das versucht, auf den Punkt zu bringen, worum es uns geht. Denn wir haben in den letzten Jahren einfach das Problem, dass die Bürgerrechte abgebaut werden, und zwar aus Angst letzten Endes, in dem Glauben, dass sich unsere Sicherheit möglichst gut gewährleisten ließe, wenn der Staat alles weiß und alles darf. Und nun haben wir ja in Deutschland schon mehrfach die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass nämlich Staaten, die sich alles herausnehmen und sich ausnehmen, uns ganz auszuspionieren, selbst zum Sicherheitsrisiko werden. Und deswegen ist mir das persönlich ein ganz wichtiges Anliegen. Und ich bin dann eben auch politisch aktiv geworden und war 5 Jahre lang für die Piratenpartei Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein. Und trete jetzt auch zur Europawahl als Spitzenkandidat an.
Das heißt, Sie haben schon relativ lange mit dem Thema zu tun. Das Thema Datenschutz oder vor allem das Thema auch Überwachung ist schon einige Jahre sehr präsent. Ich habe aber so das Gefühl, dass es vor allem jetzt in den letzten 2-3 Jahren vielleicht ein bisschen an Dynamik gewonnen hat. Zum einen, weil immer mehr auch im Zusammenhang mit, damals ist NSA-Geschichte aufgekommen. Es wurde zwar nicht dann in Deutschland, aber eben aus seitens der USA auch in Bezug auf Politik und Bundestag verschiedene Dinge publik wurden, die offensichtlich im Sinne von Ausspionierung oder auch von Mitlesen von Dateien, Überwachung von Handys zutage gekommen. Zum anderen, irgendwo begegnen wir, glaube ich, zunehmend auch mehr der Thematik. Heute, wenn wir irgendwo mit dem Handy unterwegs sind, das Handy meldet mir sofort, ich bin beim Einkaufen hier und hier, schickt mir eine Werbung. Wenn ich irgendwann irgendeiner Weise unterwegs bin, bietet er mir an, hier, da, was weiß ich, Restaurant oder Sehenswürdigkeit. Und man spürt eigentlich sehr schnell, dass man mit seinem Mobiltelefon und mit seinem Handy jederzeit eigentlich irgendwo in Anführungszeichen überwacht oder zumindest irgendwo nachverfolgbar ist. Und dann auf der anderen Seite, ja, wenn man irgendwo auf die Straße geht, vielleicht bei uns weniger, beispielsweise in England, ich glaube in London, Videokameras. Man sieht es, man spürt es vielleicht irgendwie konkreter. Und ich habe so das Gefühl, gerade über Smartphone, verschiedene Apps, die eben sofort irgendwo meinen, assistieren zu müssen, sagt der Fahrplan von der Straßenbahnlinie 1 und so viel Uhr, wenn ich in Richtung der Straßenbahn gehe und stehe, hat das, glaube ich, ein bisschen befördert, oder?
Ja, also ich finde schon, dass es im Bewusstsein gut angekommen ist. Vor allem hier in Deutschland haben wir vielleicht aus historischen Gründen doch ein gutes Datenschutzbewusstsein. Viele Menschen machen sich auch Sorgen über ihre Daten und zwar zu Recht, weil es ständig zu Datenskandalen kommt und immer wieder Daten verloren, missbraucht werden. Zuletzt hörte man aus Berlin, dass da Polizeibeamte wohl ganz gern mal auf Polizeidaten zugreifen, um ihre Nachbarn auszuchecken oder den neuen Freund der Tochter. Also es ist wohl kein Einzelfall, sondern kommt immer wieder dazu. Und deswegen sagen wir eben, wirklich sicher sind nur Daten, die erst gar nicht gespeichert werden. Und deswegen ist uns wichtig, dass nicht große Datenberge angelegt werden, weil deren Sicherheit nicht zu gewährleisten ist und weil das eben auch Verhalten verändert. Mhm. Wenn wir unter ständiger Beobachtung stehen, müssen wir uns immer Gedanken machen im Hinterkopf, was könnte das mal bedeuten, könnte das mal gegen mich verwendet werden, muss ich mich vielleicht irgendwann mal rechtfertigen für etwas, woran ich mich gar nicht mehr erinnere. Und deswegen glaube ich schon, dass vielen Menschen die Problematik bewusst ist. Andererseits sagen viele eben auch, das stört mich nicht, also dann ist es halt so und vielleicht habe ich sogar einen Nutzen davon, wenn mir dann eben angezeigt wird, dass die Straßenbahn dann kommt, das ist doch toll. Also viele finden das gut und in vielen Situationen kann es auch bequem sein und ich will das auch gar keinem streitig machen, der das aus Bequemlichkeit nutzen möchte, aber ich möchte eben schon gern selbst darüber entscheiden können, ob ich diese Funktionen möchte oder nicht, denn sie haben natürlich auch Risiken und Nachteile. Zum Beispiel für Personen, die politisch aktiv sind bei Demonstrationen, kommt man eben auch leicht in Polizeidateien rein, die einem Unannehmlichkeiten bereiten. Das heißt, da gibt es schon gute Gründe, auch wenn man keine Straftaten begeht, warum man möglichst nicht damit in Zusammenhang gebracht werden möchte. Es gibt ja zum Beispiel das Verfahren der Funkzellenabfrage. Das heißt, im Umkreis eines Tatortes werden einfach Tausende von Menschen identifiziert, nur weil sie in der Nähe gewesen sind. Und da kann es dann eben auch dazu kommen, dass man plötzlich von der Polizei vernommen wird, ohne irgendwas mit Straftaten zu tun zu haben. Und im Internet ist es natürlich so, wer weiß, welche Internetseiten wir aufrufen und wonach wir suchen, der weiß eben sehr viel über uns, über unsere Vorlieben, aber auch über unsere Schwächen. Und das kann medizinische Probleme sein, das können psychologische Probleme sein, das können sexuelle Vorlieben sein. Also diese Kenntnisse sind teilweise so intim, dass man Personen damit erpressen könnte. Und das macht mir eben auch als Bürger Sorgen, wenn ich mir vorstelle, dass auch höchste Amtsträger in solchen Datenbanken erfasst sind. Und was man damit anfangen könnte, wenn man Zugriff darauf hätte und sie mit einer solchen heiklen Information eigentlich in der Hand haben kann.
Die Thematik mit Datenschutz und mit Thema Rechte und Einschränkungen gibt es ja eigentlich dann schon seit Anfangstagen der IT oder wann würden wir eigentlich sagen, muss man eigentlich sagen, ist dieses Thema dann eigentlich so ja, relevant geworden? Ist das eigentlich schon ja, mit den ersten Computern, mit den ersten Rechnern oder wann würde man sagen müssen, hat man vielleicht irgendwo auch die Problematik nicht genügend gewürdigt, nicht erkannt oder so in einer Form einfach sich entwickeln lassen, dass man vielleicht hätte früher was tun müssen. Wo kann man sagen, ab welchem Moment, gibt es das irgendwo auf der Zeitachse, irgendwo einen Punkt, wo man sagt, ab hier, ab diesem Moment ist es vielleicht in Bezug auf die Möglichkeiten, die eine IT, die eine moderne Vernetzung bietet, kritisch geworden, kann man das irgendwie auf einen Zeitrahmen, auf eine Begebenheit, irgendwie auf eine bestimmte Erfindung oder irgendwas irgendwie festlegen oder ist das ein schleichender Prozess, wo man gar nicht sagen kann, ab diesem Moment begann es irgendwo kritisch gefährlich zu werden. Ab diesem Moment sind die Menschen auch vielleicht aufgewacht oder ist das, gibt es das oder gibt es
also, das? Also ich würde sagen, in dem Moment, wo die digitale Technik auch in das alltägliche Leben Einzug gehalten hat, da sind wir jetzt eben auf einer Stufe, wo eigentlich viele Menschen nicht mehr ohne können, also wirklich darauf angewiesen sind und wo eben auch ein Großteil des Lebens einfach im digitalen Raum stattfindet. Gerade bei den Digital Natives, wie man sie so schön nennt, also bei der jungen Generation, die können eigentlich ohne ihr Smartphone nicht mehr Kontakt zu Freunden halten, zu Eltern. Dann geht es um Informationen, wo man sich über Hausaufgaben oder über das Studium austauscht. Also es gehört mit zum Leben dazu und man kann, das ist nicht mehr freiwillig in dem Sinne. Und deswegen sammeln natürlich diese Geräte oder können sie auch sehr viel Informationen über unser tägliches Leben sammeln. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, eine Schwelle überschritten, wo es gefährlich wird, denn Wissen ist Macht. Und wer viel über uns weiß, hat eben auch eine große Macht über uns. Und wie das mit allen Technologien so ist, können die zum Guten und zum Schlechten eingesetzt werden. Die Technik ist eben heute so weit, dass man ohne weiteres einen Überwachungsstaat aufbauen kann. China ist da kräftig dabei auch. Die führen ja ein sogenanntes Social Scoring System ein. Das heißt, jeder Mensch bekommt eine Punktzahl und zwar ist das so eine Art Wohlverhaltenswert. Das heißt, da wird gemessen, ob er sich im Sinne der Regierung fleißig und schweigsam und loyal und unkritisch verhalten hat. Und teilweise gibt es bei uns ähnliche Entwicklungen. Es ist ein neues System von der EU geplant, dass bei der Einreise ein sogenannter Risikowert errechnet werden soll. Die EU fördert eine Technik, wo ein Videobild darauf ausgewertet werden soll, ob jemand vielleicht die Unwahrheit sagt, sogenannter Videolügendetektor. Und das sind eben alles Systeme, wo man leicht eben auch zu Unrecht auf der falschen Seite stehen kann und wo wir uns Gedanken machen müssen über die ethischen Grenzen der Technik. Das heißt, wo macht es keinen Sinn, wo ist es gefährlich, Daten zu erfassen, wo sind die Risiken größer als die Vorteile, die wir uns davon erhoffen.
Weil wir versucht haben und ich versucht habe, vorher ein bisschen zeitlich das auf eine Zeitachse zu legen. Wenn ich jetzt mal überlege, vielleicht liegen wir nicht ganz falsch, wenn man sagt, das ist vielleicht ein Aufkommen auch das Internet, also ungefähr 1994 dann vielleicht mit der Vernetzung, mit dem zunehmenden Bereitstellen von Informationen und auch Sammeln von Informationen im Internet dann, Suchmaschine, berühmte Suchmaschine mit G, die natürlich als Datenkrake abgreift, um was zu bekommen ist und dann vielleicht das Aufkommen ab Ende der 90er Jahre auch mit den Handys, ist das vielleicht so, dann sind es so vielleicht zwei Epochen, die man sehen kann? Und ja. Mit Handys auch dann die Apps oder mit Smartphones dann auch eben die Apps. Themen wie zum Beispiel, ich muss, um Straßenbahn zu fahren, heute nicht bezahlen mit einem Ticket, sondern ich bezahle per App. Ich buche über dieses und jenes, Hotel meinetwegen, über App. Ist das vielleicht so, sind das vielleicht so die zwei Schwerpunkte oder wie soll man sagen, die zwei Milestones irgendwo auf dem Wege zu einer Überwachungsgesellschaft, Fragezeichen?
Kann man durchaus sagen, dass sowohl, wenn wir das Internet benutzen, als auch, wenn wir mit dem Mobiltelefon unterwegs sind, das sind beides Geräte, mit denen sich quasi unser Verhalten aufzeichnen lässt. Und das war natürlich früher undenkbar. Wenn wir früher was gelesen haben zum Beispiel oder was gehört haben im Radio oder auch uns unterhalten haben in der Kneipe oder wo auch immer, da hat natürlich niemand mitgeschrieben, wann wir uns wofür interessiert oder was gesagt oder mit wem gesprochen haben. Und genau dieses alltägliche Verhalten, diese Kommunikation, Interaktion, die kann eben heute auf Schritt und Tritt erfasst und gespeichert werden. Und das verändert eben eine Gesellschaft, denn wenn ich mir Sorgen machen muss oder mir daraus Nachteile entstehen können aus diesen Aufzeichnungen, dann verhalte ich mich anders. Und dann versuche ich eben möglichst wenig aufzufallen, möglichst konform mich zu verhalten. Und das führt letzten Endes zu einer Gesellschaft, zu einer gleichförmigeren Gesellschaft, das heißt weniger Vielfalt, aber aus meiner Sicht auch weniger Fortschritt. Es sind ja oft Menschen, an denen man sich reibt oder die kritisieren, die sich für einen Umweltschutz einsetzen. Ja, alleine die Fridays for Future-Bewegung, die Schüler verstoßen ja gegen die Schulpflicht. Das ist schon so ein Fall, wo man aus entsprechenden Daten entsprechende ja, Strafen sozusagen verhängen könnte, wenn man das daraus feststellen kann. Und es führt eben zu einer starren Gesellschaft, Konsumgesellschaft vielleicht, die eben nicht mehr die Demokratie, die vielfältige, offene Gesellschaft ist, die ich liebe. Und deswegen möchte ich dafür sorgen, dass diese Technik im Zaum gehalten wird, dass der Nutzer die Kontrolle darüber behält und selbst entscheiden kann, wer wann was über mich weiß und in Erfahrung bringen kann. Ich möchte auch anonym bleiben können, um zum Beispiel bestimmte Sachen aussprechen zu können, die man so nicht sagen kann. Oder um auch online will man vielleicht auch verschiedene Persönlichkeiten sein. Je nachdem, in welcher Rolle man da steckt, ist es ganz wichtig, nicht immer identifiziert zu sein und auf Schritt und Tritt überwacht zu sein. Das kann für Stalking-Opfer zum Beispiel sehr wichtig sein. Die können sich überhaupt nur noch äußern im Schutz der Anonymität. Aber auch für Whistleblower, die einfach die Presse informieren wollen, ist es natürlich wichtig, anonym zu bleiben, weil sie sonst Repressalien von Seiten ihres Arbeitgebers zu befürchten haben. Und genauso, ich hatte das Beispiel schon genannt, Aktivisten, Umweltaktivisten zum Beispiel, möchten vielleicht auch nicht, dass wenn Greenpeace irgendwie wieder plant, einen Schornstein zu beklettern, um zu protestieren, dass dann von vornherein diese Aktion dann schon verhindert wird. Kann man dazu stehen, wie man will, ob man es sinnvoll hält oder nicht, aber jedenfalls solche politischen Bewegungen halten eine Gesellschaft aktiv und gehören zur Demokratie dazu.
Also auf der einen Seite beobachten wir, da haben wir einen technischen Fortschritt, wir haben Möglichkeiten ohne Ende, was Möglichkeiten gerade auch mit Apps, mit Smartphone angeht, unser Leben irgendwo auf der einen Seite ist damit bequemer, komfortabler geworden. Man kann auch untereinander sich stetig irgendwo verfolgen, im Kontakt halten, man hält Kontakt. Auf der anderen Seite ist eben diese Informationen, die vorhanden sind, gefährlich in Bezug auf Missbrauch, in Bezug auf Überwachung. Also einerseits ein großes Plus, auf der anderen Seite ein großes Minus. Bevor wir dann nachher in die Musikpause gehen, zumal die Frage, ist eigentlich das Thema überhaupt noch kontrollierbar? Ist das an der Stelle nicht in Entwicklung oder so ausgeufert, dass gar niemand, gar keine Instanz, keine Politik wahrscheinlich, keine Wirtschaft oder wer auch immer das überhaupt noch zäumen oder in Zaum halten kann? Ich habe so das Gefühl, dass im Prinzip mit den Möglichkeiten, die bestehen, alles wird immer noch vernetzter, immer komplexer, dass A, keiner mehr durchblickt und B, auch gar nicht mehr handelbar. Mhm. Was meinen Sie?
Da möchte ich den Menschen wirklich Mut machen. Es liegt in unserer Hand, ob wir diese bequeme und nützliche Technik eben nutzen können, ohne ständig damit überwacht zu werden, oder ob wir das zulassen, dass zum Beispiel aus kommerziellen Gründen, weil die Firmen gern personalisierte Werbung verkaufen möchten, wir auf Schritt und Tritt überwacht werden. Beides ist möglich und es liegt in unserer Hand, welchen Weg diese Gesellschaft nimmt. Im Moment wird in Brüssel zum Beispiel eine neue Verordnung diskutiert, die sogenannte E-Privacy-Verordnung, das heißt Privatsphäre im elektronischen Zeitalter. Und da geht es genau um die Frage, dürfen Unternehmen, ohne uns zu fragen, uns auf Schritt und Tritt überwachen, um zielgerichtetere Werbung anzeigen zu können, oder setzt das unsere Einwilligung voraus? Das ist ein großer Streit, wo eben Werbeinteressen mit ja, Persönlichkeitsinteressen kollidieren. Und dieser Streit schwelt seit 2 Jahren und ist noch nicht entschieden. Wenn wir uns da stark machen, können wir an der Stelle eine Weiche stellen im Sinne der informationellen Selbstbestimmung. Jeder entscheidet selbst über seine Daten.
Wobei das natürlich dann immer die rechtliche Vorgabe ist. Die andere Frage natürlich im Sinne von Missbrauch oder im Sinne von Datenklau ist natürlich damit nicht irgendwo in den Griff zu kriegen. Das heißt, ich denke, die rechtliche Frage ist die eine Seite, wo man bestimmte Vorgaben machen kann, aber dann Missbrauch und einfach die Möglichkeiten, die gegeben sind, eines Zugriffs oder einer unrechtmäßigen Kombination von Leuten, die auch mit krimineller Energie da vielleicht rangehen, hindert das natürlich wahrscheinlich nicht.
Ja, also wir haben die Erfahrung gemacht mit jedem Datenskandal wieder, dass eben nur nicht gespeicherte Daten sichere Daten sind. Und deswegen ist uns so wichtig, eben von vornherein zu verhindern, dass erstmal diese Informationen überhaupt über uns gesammelt werden, weil dann die Sicherheit nicht mehr zu gewährleisten wäre. Das heißt, wir müssen verhindern, dass wir auf Schritt und Tritt mitgespeichert und identifiziert werden. Und wenn Informationen nötig und vorhanden sind, zum Beispiel Passwörter, ist es natürlich ganz wichtig, deren Sicherheit zu schützen, zum Beispiel indem man sie verschlüsselt speichert oder indem Telefongespräche auch verschlüsselt geführt werden, sodass eben nicht eine NSA sagen kann, wir zapfen jetzt einfach alles ab, was über internationale Leitungen läuft und passiert. Das heißt, wir brauchen ein Recht auf Verschlüsselung und auch ein Recht auf Anonymität und auf spurenlose Internetnutzung, jedenfalls solange gegen jemanden kein Verdacht vorliegt.
Ich denke, wir spielen zwischendrin einfach mal Musik, auch gerade vielleicht die rechtliche Thematik, habe ich mir notiert, sollte man vielleicht einfach dann auch ein bisschen ausführen, welche Grundlagen es gibt, vor allem welche dann in Deutschland, welche europäisch und was überhaupt wie, in welcher Weise wirkt, dann anwendbar ist und wie überhaupt das im großen, weiten Internet handhabbar ist. Zunächst spielen wir mal Musik, ja, und da habe ich einen Titel ausgesucht, der passt einfach dazu. Kraftwerk haben wir ausgesucht und der Titel heißt? Wie heißt er denn? Computerwelt heißt er. Computerwelt, Kraftwerk. Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag mit dem Thema Überwachung, Bürgerrechte, Einschränkung von Bürgerrechten und mein Studiogast ist Dr. Patrick Breyer. Ja, wir haben gemeinsam gerade schon über die Problematik gesprochen und haben festgestellt, es ist ein großes, großes Gebiet. Es hat sehr, sehr viele verschiedene Aspekte, die man alle irgendwie betrachten muss und wir sind dann auch auf das Thema gekommen, Rechte, die Problematik und ich habe gesagt, dann machen wir vielleicht jetzt nach der Pause auch mal die rechtliche Problematik, Thematik, was gilt dort überhaupt und dann auch vielleicht versuchen wir ein bisschen die Thematik anzusprechen. Wie geht das überhaupt? Wir haben auf der einen Seite nationales Recht, wir haben aber auf der anderen Seite auch EU-Richtlinien, EU-Datenschutzgrundverordnung ist ein Thema, hat man ja auch bereits im Sender. Auf der anderen Seite ein Internet ist eine weltweite Thematik und Sachen, die irgendwo Institutionen in den USA machen, sind nicht aus Deutschland belangbar. Alles ein Riesenthema. Was kann man dazu eigentlich sagen? Was gilt, was zählt? Wie greift das eine vielleicht in das andere? Wie sind eigentlich hier heute unsere Rechte? Wie sind wir eigentlich rechtlich geschützt oder sind wir das gar nicht? Wo hapert's? Wo muss man gegebenenfalls irgendwo auch was tun? Wo sind die großen Defizite? Was wollen Sie aus rechtlicher oder aus der rechtlichen Situation als Ist-Status oder als Ist-Stand beschreiben?
In Deutschland und auch in Europa ist Datenschutz ein Grundrecht. Das heißt, jeder hat das Recht, selbst zu bestimmen, wer was über ihn weiß und an wen das weitergegeben wird. Dieses Recht unterliegt allerdings Vorbehalten. Das heißt, der Staat darf eben auch Gesetze erlassen, in denen er was anderes regelt und davon macht er eben zunehmend auch Gebrauch. Und das Recht auf Datenschutz wird schrittweise dadurch auch abgebaut. Mit jedem sogenannten Sicherheitsgesetz, wo der Staat mehr über uns wissen will, wird die Selbstbestimmung beschränkt und eingeschränkt. Und wenn ich mir angucke, in den USA oder in Großbritannien, wo der Staat sehr viel über seine Bürger wissen darf, lebt man ja nicht sicherer als bei uns. Die haben eher höhere Kriminalitätsquoten. Und deswegen glaube ich, dass es sehr kurzsichtig ist, für die Hoffnung auf ein bisschen mehr Sicherheit dann die Freiheit zu opfern, wie ein berühmter US-amerikanischer Präsident mal gesagt hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Grundrechte verteidigen. Das bedeutet für mich persönlich zum Beispiel, dass ich immer mal wieder in Karlsruhe auch Verfassungsbeschwerde erhebe gegen Überwachungsgesetze. Wir haben zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung gekippt, das erste Gesetz. Sie ist jetzt wieder eingeführt worden und dieses Jahr will das Bundesverfassungsgericht über eine Beschwerde entscheiden, wo unter anderem ich auch Beschwerdeführer bin. Und wie gesagt, ich glaube, da ist wirklich die rote Linie überschritten, wo der Staat anfängt, über jeden Informationen sammeln zu lassen, über unsere alltäglichen Aktivitäten. Ja, und ob uns die Grundrechte davor schützen und wie, das entscheiden dann eben bei uns die Gerichte. Sie haben zu Recht gesagt, bei internationalen Konzernen, die gar nicht in Europa unbedingt sitzen, ist das so eine Sache. Also viele von denen haben schon einen Sitz in Europa, zum Beispiel das größte soziale Netzwerk sitzt in Irland und hat jedenfalls einen Sitz in Irland. Aber selbst wenn die nicht in Europa sitzen, verlangen wir und verlangen die europäischen Gesetze schon, dass sie sich hier in Europa auch an unsere Gesetze halten, wenn sie hier Geschäfte machen wollen. Das heißt, die müssen sich in Europa schon auch an unser Recht halten. Und das ist vor allem deswegen wichtig, weil in den USA gibt es kein dort flächendeckend geltendes Datenschutzrecht. Das heißt, die Unternehmen und Konzerne dürfen erstmal uneingeschränkt mit den Informationen ihrer Kunden machen, was sie wollen. Es gibt einzelne Bundesstaaten wie Kalifornien, die ein Datenschutzrecht auch haben, aber das ist die Ausnahme. Die meisten Staaten haben das nicht. Und deswegen hat Europa auch gesagt, wir schränken die Weitergabe von Daten in die USA ein, denn wenn die einmal da angekommen sind, machen die ja eh damit, was sie wollen. Deswegen gibt es verschiedene Mechanismen, die eben dafür sorgen, dass Unternehmen nicht einfach so unsere Daten in die USA schieben dürfen. Was auch deswegen ganz gut ist, weil in den USA die Geheimdienste erstmal alles überhaupt pauschal abhören und abzapfen, was sie bekommen können. Das wissen wir seit Edward Snowden, bekannter Whistleblower, ehemals selbst Mitarbeiter des Geheimdienstes NSA, der übrigens immer noch in Russland vom Wohlwollen des russischen Präsidenten Putin abhängig ist. Und kein Staat hat sich getraut, ihm Asyl zu gewähren und den Zorn der Amerikaner auf sich zu ziehen. Ähnliches Problem jetzt mit Julian Assange, der WikiLeaks-Mitbegründer. Ihm droht eine Auslieferung an die USA. Und das ist vor allem deswegen problematisch, weil er im Grunde genommen ja Informationen veröffentlicht hat, wie eine Zeitung auch, Informationen über Kriegsverbrechen der USA, im Irak zum Beispiel. Und dafür soll er jetzt genau bestraft werden, dass er jemanden angestiftet haben soll, ihm diese Informationen zu geben, damit er sie veröffentlichen kann. Nach diesem Maßstab wäre ja jeder Journalist im Grunde genommen strafbar, der mit einem Informanten zusammenarbeitet. Und da sind wir wieder dann bei der rechtlichen Situation. In Deutschland dürfen Journalisten das natürlich. Sie dürfen sich Informationen besorgen, auch wenn die Quelle die eigentlich gar nicht herausgeben darf. Und das Bundesverfassungsgericht sagt seit dem bekannten Spiegel-Urteil, das gehört zu einer Demokratie dazu, dass die Presse frei berichten darf, egal woher die Informationen kommen. Gerade wenn es um Missstände geht und um illegales Verhalten, vielleicht um Korruption, ist es ganz wichtig, dass die Presse frei berichten darf.
Ja, also auf jeden Fall in Deutschland, glaube ich, sind wir dann, was das Rechtliche angeht, noch eher oder in Europa auf einer Anführungszeichen sicheren Seite oder noch etwas besser geschützt, aber gerade USA, die Menschen relativ wenig, oder wie ist denn das überhaupt in anderen Staaten, die aber die Menschen noch dramatisch überwachen? Ich denke an Russland, ich denke an China. Mhm. Es ist irgendwo auch beschrieben, dass zum Beispiel diese Staaten auch zum Teil Inhalte sogar mehr oder weniger sperren, bestimmten Kontext gar nicht mehr für ihre Menschen irgendwo veröffentlichen oder zugänglich machen. In anderen Ländern droht Ähnliches, das heißt Einschränkungen auch von Pressefreiheit und allem. Sind wir in Europa in Bezug auf unsere Freiheiten, in Bezug auf Überwachung und eben rechtliche Basis dann eher noch gut gestellt im Vergleich zur übrigen Welt?
Also es gibt verschiedene Indizes, die das zu messen versuchen. Zum Beispiel, wie ist die Situation der Pressefreiheit, Situation der Meinungsfreiheit, Situation der Bürgerrechte allgemein? Und in Europa sind wir im Schnitt schon noch überdurchschnittlich gut aufgestellt, was nicht heißen muss, dass es wirklich gut ist. Aber auch in Europa geraten diese Rechte unter Beschuss. Wenn wir zum Beispiel gucken nach Polen, wo der unabhängige Justiz angegriffen wird, wenn wir gucken nach Ungarn, wo letzten Endes die Medien auch angegriffen werden, sogar Universitäten teilweise geschlossen werden, dann ist es schon so, dass versucht wird, ja, diesen freien Kommunikationsraum, Internet unter Kontrolle zu bringen. Und selbst in Brüssel ist vor einem Monat eine wirklich ja, fatale Fehlentscheidung gefallen, nämlich zum Schutz von Urheberrechten automatisierte Filter einzusetzen. Das heißt, wann immer man was ins Internet stellt, soll automatisch geprüft werden, enthält das urheberrechtlich geschützte Inhalte? Wenn ja, wird es geblockt. Das Problem damit ist, dass diese Filter extrem dumm sind. Erstens erkennen sie teilweise Sachen falsch. Also irgendjemand hat mal ein Stück mit Vogelgezwitscher irgendwie eingestellt und seitdem blockt YouTube auch alle anderen Videos, die Vogelgezwitscher haben oder jedenfalls, wenn es sich ähnlich anhört.
Ja.
Und zweitens, diese Filter verstehen keinen Kontext. Das heißt, wenn irgendwo da ein Logo auftaucht, kann es ja durchaus legitim sein, dass ich meinetwegen kritisch über ein Unternehmen berichte. Das ist rechtens oder ich darf auch zitieren. Aber die Filter können das nicht beurteilen, ob dieses Duplikat legal ist oder nicht.
Es ist einfach so ein Pattern-Matching und wenn etwas sich ähnelt, einmal kategorisiert ist als ist es nicht okay, dann wird es weiter so und Ewigkeiten weiter
genau, kategorisiert,
obwohl es eine Sache eigentlich völlig in Ordnung ist.
Und genau. Und das Erschreckende an diesen Upload-Filtern ist, dass weltweit das erste Land, was das einführt, Europa ist ausgerechnet. Man sollte meinen, sowas wird als erstes in China oder Russland eingeführt, aber die Europäer haben da wirklich einen unheilvollen ersten Schritt getan und das, was für Copyright-Verstöße vermeintliche gilt, wird natürlich mit der Zeit auch eingesetzt werden für andere unerwünschte oder illegale Inhalte. Da kann man sich viel vorstellen, was als nächstes dran sein könnte, vielleicht im Hate Speech oder was auch immer. Es ist jedenfalls eine Filterung und damit Zensur dessen, was wir im Internet noch lesen und schreiben dürfen. Und dagegen haben wir groß demonstriert, jetzt leider erstmal verloren.
Auch in Ulm gab es Demonstrationen.
Genau, auch in Ulm gab es eine große Demonstration. Aber das muss wieder aufgerollt werden und verhindert werden.
Wer hat sich denn da so engagiert dafür? Also ich weiß, die deutsche Bundesregierung, ich glaube die CDU oder die Kanzlerin hat dafür votiert, das anzunehmen. Die SPD war strikt dagegen, hat auch an der Stelle sich gegen das ausgesprochen. Ich wüsste jetzt nicht bei den anderen Parteien, aber zumindest in der deutschen Regierung, nach meiner Kenntnis, Merkel hat gesagt, wir stimmen zu. Die anderen deutschen Parteien weiß ich jetzt nicht im einzelnen Sachstand. Also wie wurde das an der Stelle in Deutschland begründet oder warum hat man es dann haben wollen? Haben die anderen sich vielleicht nicht stark genug dagegen aussprechen können?
Naja, die CDU begründet das ja im Kampf gegen amerikanische Internetkonzerne, die sozusagen daran verdienen, dass illegal Musik da auf YouTube eingestellt wird oder was auch immer. Also das stimmt erstens nicht, weil da gibt es ja diese Filter schon längst auf YouTube und die müssen auch gar nichts anderes jetzt einführen durch dieses Gesetz. Und zum anderen, die Urheber haben auch nichts davon. Selbst wenn da irgendwelches Geld dann fließen sollte an die Verlage, haben die Urheber nichts davon und wird die Kreativindustrie nicht gestärkt. Die SPD hat eine besonders traurige Rolle gespielt, denn sie hat zuerst dafür gesorgt, dass im Koalitionsvertrag auf Bundesebene klar vereinbart war, Upload-Filter lehnen wir als unverhältnismäßig ab und haben das dann aber einfach hingenommen, dass die Bundesregierung das Gegenteil gemacht hat und ihnen sozusagen zur Geltung verholfen hat. Das ist normalerweise ein Grund, den man nicht akzeptiert in der Koalition, an dem man eine Koalition auch platzen lassen kann. Ich glaube, die CDU hätte es nicht daran scheitern lassen, hätte lieber das dann auch verhindert. Stattdessen wurde aber offensichtlich mit Frankreich ein Deal geschlossen, denn die Nord Stream Pipeline zu Russland stand auf der Kippe und offensichtlich hat Deutschland mit Frankreich eben ausgehandelt, wir dürfen Nord Stream bauen, ihr bekommt eure Upload-Filter. Das war vor allem ein Projekt, was von Frankreich maßgeblich vorangetrieben wurde, von Großbritannien, auch von den südeuropäischen Staaten. Die haben besonders großes Interesse, weil die Kulturindustrie bei denen einen sehr hohen Einfluss hat. Aber auch bei uns hat zum Beispiel der Springer Verlag sehr stark dahinter gestanden oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Also quasi die Content-Industrie, sagen wir immer, hat sich sehr stark gemacht und großen Einfluss genommen, teilweise auch ihren publizistischen Einfluss genutzt, um Meinung zu machen.
Nur weil das Thema war, ich habe neulich auch mit von der SPD mit jemandem darüber gesprochen, der mir gesagt hat, großes Problem, das ist die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin gewesen, die dann dazu geführt hat, dass die Regierung zugestimmt hat, aber die SPD hat geschlossen dagegen gestimmt. Also von daher schwierige Situation, aber SPD ja. war klar dagegen.
Und also im Europaparlament...
Die SPD hat ja auch die Demonstration da auch mit unterstützt, also klar dagegen.
Im Europaparlament hat die SPD dagegen gestimmt, aber es braucht immer zwei Beschlüsse, damit ein EU-Gesetz zustande kommt, nämlich der Beschluss des Parlaments und der Beschluss des EU-Ministerrats. Ja. Und im EU-Ministerrat hing es eben von der deutschen Stimme ab, ob da eine Mehrheit dagegen zustande kommt. Es waren nämlich 6, glaube ich, EU-Mitgliedstaaten auch gegen Uploadfilter und haben dagegen gestimmt. Und an der deutschen Stimme hing die Mehrheit. Wenn sich Deutschland auch nur enthalten hätte, dann wäre diesen Uploadfilter gestoppt worden. Und da finde ich es halt von der SPD unverantwortlich, dass sie der Kanzlerin das haben durchgehen lassen. Wenn es der SPD ernst gewesen wäre, hätten sie gesagt, wir akzeptieren nicht, dass eine klare Vereinbarung in dem Koalitionsvertrag missachtet wird und dann ist die Koalition für uns passé. Ich bin sicher, wenn sie das gemacht hätten, hätte auch Merkel anders entschieden.
Naja, wahrscheinlich hat man die Regierung halt nicht platzen lassen wollen.
So ist es.
Das ist ja schwierig. Also schwierige Situation und insofern, jetzt ist dieses Ding leider durch. Jetzt gibt es da auch keine Chance wahrscheinlich, das wieder zu revidieren. Jetzt ist das erste Mal gültig, oder?
Das ist so. Also wir werden auf jeden Fall gegen diese Urheberrechtsreform klagen. Mhm. Das geht juristisch erst, wenn sie umgesetzt ist in Deutschland. Aber alle Politiker beteuern ja jetzt vor der Wahl, sie wollen angeblich das wieder aufrollen. Also das wollen wir mal sehen, ob das gelingt. Und wir müssen natürlich sehen, das nächste Projekt ist gerade auf dem Weg, und zwar die sogenannte Terrorverordnung. Ja. Da sollen dann terroristische Inhalte als nächstes ausgefiltert werden. Und die ist noch nicht entschieden. Und da wird es dann darum gehen, können wir es an der Stelle dann verhindern, dass das zum Präzedenzfall wird.
Mhm. Also sehr viel, was sich da gerade tut, bewegt. Das eine oder andere, was man auch wahrscheinlich kritisch eben jetzt oder zumindest kritisieren kann, kritisch sehen muss. Wir haben 16.41 Uhr, ich denke, spiel noch mal Musik und ich habe was Passendes, Reinhard May mit dem Titel Sei wachsam. Den hören wir jetzt an und in circa 2,5 Minuten sind wir wieder da. Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag. Ja, wir sprechen über das Thema Überwachung, wir sprechen über das Thema Bürgerrechte, die ganze Problematik, die wir auch gerade so ein bisschen angerissen haben. Aber natürlich kann man in einer Stunde auch nur bedingt das ganze Thema eigentlich besprechen, erhellen. Und deshalb wollen wir darauf hinweisen, Dr. Patrick Breyer ist nämlich heute Abend in Ulm und hat dazu auch heute einen Vortrag oder referiert darüber heute Abend. Und dann gesagt, dann, wer sich darüber noch ein bisschen mehr schlauer machen möchte, wo kann man sie denn sehen und hören oder gegebenenfalls mitdiskutieren? Soll man dazu ein bisschen kurz vielleicht was sagen?
Um 18.30 Uhr darf ich mit Anja Hirschel im Hemperium sprechen und zwar über die digitale Stadt, also über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Städte. Und die Frage stellt sich jetzt natürlich vor allem mit der anstehenden Kommunalwahl, wie man auch hier in Ulm die Bedingungen der Digitalisierung verbessern kann, digitale Bürgerleistungen, mehr Transparenz für die Bürger, mehr Beteiligungsmöglichkeiten, aber auch Konnektivität. Das heißt, gibt es überall schnelles Internet? Es geht um digitale Wirtschaft. Wie sind die Rahmenbedingungen? Wie kann man die digitale Wirtschaft unterstützen, digitale Arbeitswelt, offene Daten, also über alles, was vor Ort wichtig ist im Bereich der Digitalisierung um 18.30 Uhr heute Abend im Hemperium.
Sehr schön. Also Sie zusammen mit Anja Hirschel, die ja auch bei uns schon im Lokaltermin war. Falk Hirschel ist wieder bei uns. Falk, möchtest du noch was ergänzen oder ihr auf jeden Fall habt es veranstaltet? Oder
wir haben das hier organisiert. Die Piraten im Kreisverband organisieren das. Wir freuen uns, dass da Patrick Breyer auch gekommen ist. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der kommt heute Abend.
Ja, schön. Also auf jeden Fall haben wir das dann auch gesagt. Und beim Thema waren wir gerade zurück. Ich habe vorher schon mal angerissen, ich glaube, ich sehe zwei irgendwo Interessensgruppen, beziehungsweise überhaupt Interesse an dem Thema Überwachung. Wer ist da? Zum einen der Staat, zum anderen wahrscheinlich auch die Wirtschaft. Die einen, weil sie Angst haben, dass die Mitbürger ausflippen oder vielleicht irgendwie sich nicht konform oder irgendwie kritisch vielleicht verhalten, vielleicht weniger das Thema Probleme, die in Deutschland als vielleicht in anderen Staaten und auf der anderen Seite die Industrie, die Wirtschaft, die Konsum ankurbeln will, die verkaufen will. Sind das so die zwei Interessensgruppen, die im Prinzip an dem Thema Überwachung oder am Thema möglichst viel über die Menschen zu erfahren ja, vorrangig sind.
Auf jeden Fall, so ist es. Beim staatlichen Bereich muss man sagen, wir haben ja eigentlich eine sinkende Kriminalität. Wenn man sich die Zahlen, die objektiven Zahlen anguckt, leben wir heute sicherer als noch vor 10 oder 20 Jahren. Und selbst wenn man den Bereich Terrorismus anschaut, der vielen Menschen Sorgen macht, muss man sagen, das Risiko, selbst Opfer eines terroristischen Anschlags zu werden, ist verschwindend klein. Da ist es zum Beispiel wahrscheinlicher, dass man in der Badewanne ausrutscht oder an einem Bienenstich stirbt. Also ich glaube, da müssen wir uns keine wirklichen Sorgen machen und da dürfen wir uns vor allem auch keine Angst machen und einjagen lassen, denn Terroristen wollen natürlich genau das. Der Terror besteht darin, dass Menschen Angst haben und gerade islamistische Terroristen wollen natürlich auch gegen die freie Gesellschaft vorgehen. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns dann selbst einschränken, haben sie eigentlich Erfolg. Und diese Genugtuung dürfen wir ihnen nicht geben. Und genauso im wirtschaftlichen Bereich, es ist natürlich enorm attraktiv für die Wirtschaft, Daten über uns zu sammeln, weil man uns besser in der Hand hat. Diese Daten sind ja so genau, dass man letzten Endes auch Schlüsse ableiten kann, die die Menschen selbst noch nicht wissen oder die ihnen selber noch gar nicht bewusst sind. Facebook verkauft zum Beispiel an die 200 Merkmale an Werbekunden und zwar Merkmale, die wir nie angegeben haben, zum Beispiel über sexuelle Orientierung, die quasi abgeleitet werden aus unserem Interessen- und Internetnutzungsverhalten.
Also auch vielleicht an den Like-Klicks oder aus irgendwelchen sonstigen Aspekten, die wir da reinschreiben als Statement oder als irgendwo als geteiltes, das leiten die daraus ab, oder?
Genau, also schon, wenn man sozusagen 50 oder 100 Likes verteilt, schon allein daraus, wofür wir uns interessieren, was wir mögen, kann man extrem ein Persönlichkeitsprofil letzten Endes ableiten. Deswegen sage ich auch, wenn man diese sozialen Netzwerke benutzt und angemeldet ist, ist das eigentlich wie eine Art Persönlichkeitstest.
Wahrscheinlich
man beantwortet
auch, ja,
ständig Fragen.
Wahrscheinlich ja auch der Aspekt, mit wem bin ich überhaupt befreundet? Wenn ich jetzt nur mit einer bestimmten Richtung von Personen, die mir, ach, das ist da alles das Spektrum oder das ist der Kreis oder wie auch immer, das sind alles irgendwo Leute, die irgendwo bestimmte Interesse haben, kann ich ja allein wahrscheinlich schon aus dem heraus ablesen, was da vielleicht für Interessen oder für Hobbys oder einfach von Gedankenwelt beim
so Einzelnen ist
vorrangig ist.
Ja, also Forscher haben auch herausgefunden, dass alleine aus dem Bewegungsverhalten kann man sogar vorhersagen, wo man sich am nächsten Tag voraussichtlich aufhalten will. Das heißt, es lassen sogar für die Zukunft Vorhersagen machen. Und das ist natürlich ein enormes Machtmittel, gerade wenn es eingesetzt wird, um den Absatz zu steigern. Denn wenn man sich für etwas interessiert, für ein Produkt, wird man regelrecht verfolgt davon auf verschiedenen Ecken. Es geht aber auch subtiler, nämlich im Bereich der politischen Werbung, dass dann sozusagen im Fall Brexit haben wir es zum Beispiel gesehen, dass unterschiedliche Werbung angezeigt wird, unterschiedlichen Zielgruppen. Das heißt, man macht den Leuten ein bestimmtes Thema schmackhaft, je nachdem, wie sie es gerne hören wollen. Und das, finde ich, ist schon Manipulation, wenn man den Leuten auf die Art und Weise nach dem Mund redet und das intransparent ist, finde ich das schon problematisch und gefährlich. Das sollte nicht ohne Einwilligung gemacht werden, aber leider passiert genau das im Moment ohne unsere Einwilligung.
Wenn jetzt natürlich, wenn wir an Facebook oder an das Social Media Thema denken, wird jetzt wahrscheinlich der eine oder andere sagen, ja Leute, ist ja selber schuld, wenn ihr an der Stelle auch Social Media bedient und alle Postings und meinetwegen auch euer Mittagessen dort abfotografiert und reinstellt und viele machen ja wirklich, stellen ja wirklich alles und schreiben alles von sich rein. Schreiben rein, heute geht's schlecht, heute geht's gut oder dies oder jenes oder bin hier, bin dort. Und natürlich füttert man natürlich auch diejenigen, die möglicherweise dann die Daten abgreifen möchten oder damit was anfangen. Geradezu ist, müsste man denn konsequent sein und sagen, nee, Social Media machen wir gar nicht. Andererseits wissen wir auch, und das sagen wir zum Beispiel auch Studenten, die dann sagen, ha, wir können gar nicht anders. Wenn ich da rausgehe, wir haben eine Social Media Gruppe, zum Beispiel aus so einem Studienrichtung irgendwas, dann kriege ich nicht mit, wann die nächsten Veranstaltungen in der Hochschule sind oder wann die nächsten Lernrunden gemeinsam sind oder wie auch immer, dann fehlt mir so viel Know-how, ich kann da gar nicht raus. Ich bin quasi gezwungen oder die Lehrer kommunizieren über solche Wege Hausaufgaben gar oder irgendeinen anderen Schultermin belange. Ja, was macht man? Also wenn man jetzt besonders besorgt ist, raus und dann irgendwie andere Nachteile ja, quasi mitnehmen oder mit Bedacht nur dran teilnehmen? Oder wie verhält man sich richtig?
Genau das ist das Problem bei den sozialen Netzwerken, dass man die Option nicht wirklich hat, auszusteigen. Oder viele haben diese Option nicht wirklich. Und deswegen finde ich, muss man ein Recht darauf haben, bei allen Plattformen auch ohne ständig überwacht und beobachtet zu werden, die zu benutzen. Solange es dieses Recht aber nicht gibt oder jedenfalls nicht durchgesetzt wird, haben wir einen Vorschlag, um den Wechsel weg von solchen Netzanbietern zu erleichtern. Und zwar ist unser Vorschlag, dass man sozusagen die Anbieter von sozialen Netzwerken, aber auch von Messenger-Diensten wie zum Beispiel WhatsApp verpflichtet, untereinander zusammenzuarbeiten und Schnittstellen zu schaffen, sodass ich auch netzwerkübergreifend Nachrichten versenden kann oder jemandem folgen kann. Und durch eine solche Zusammenschaltung, wie es die beim Telefonnetz ja schon seit Jahrzehnten gibt, da kann ich ja auch mit Personen telefonieren, die bei einem anderen Telefonanbieter sind, durch eine solche Zusammenschaltung könnten Menschen auch von Datenkraken, sag ich mal, wechseln zu kleineren datenschutzfreundlichen Diensten, ohne ihre kompletten Kontakte zu verlieren. Das ist ja das, was die Menschen abschreckt bisher. Und das nennt man in der Fachsprache eine Interoperabilitätspflicht. Das heißt, die großen Anbieter werden verpflichtet, zusammenzuarbeiten, offene Schnittstellen einzurichten mit alternativen Plattformen. Und ich glaube, dass wir auf die Art und Weise eine echte Wahlfreiheit und einen echten Wettbewerb auch in Gang setzen könnten. Ich glaube, viele würden wechseln, wenn sie nicht ihre kompletten Kontakte aufgeben müssen.
Ein anderer Punkt, den ich gerne noch reinbringen möchte in dem Zusammenhang, ist natürlich auch diese ganze Problematik Cyberwar und Demagogie, politische Beeinflussung, alles drum und dran. Das sind ja, hat ja solche Dimensionen irgendwo angenommen. Das ist also mir in Bezug auf Zukunft und auf die Weiterentwicklung, in Bezug auf ja, Propaganda, allen möglichen eigentlich ja ein bisschen, dass ich Sorge irgendwo trage. Gibt es in Bezug auf das irgendwo auch positive Entwicklung oder etwas, wo man sagen kann, das wird schon irgendwie alles gut, oder muss man sich wirklich Sorgen machen? Wo stehen wir denn in 5 oder 10 Jahren? Wie geht denn das Ganze? Also diese immer weiter Entwicklung, immer mehr auch irgendwo unsere Transparenz. Mhm. Oder sind wir wirklich in 20 Jahren, was weiß ich, sagt mir das Handy dann irgendwo schon Dinge voraus, die ich gar nicht weiß, nach dem Motto, was weiß ich, deine Aspekte, deine Gesundheitsdaten sind so mickrig, so mau, du überlebst nicht oder was weiß ich, keine Ahnung, wenn das irgendwo irgendwelche Gesundheitsdaten auch noch kennt und ein Bewegungsprofil oder irgendwie dann meine Lebensgewohnheiten, sagt man das, du hast nicht mehr lange oder irgendwas, das wird ja schon irgendwann bedenklich dann, oder? Mhm.
Ich würde wieder sagen, es liegt in unserer Hand, also wir können immer noch bestimmen, ob es in Richtung eines, ja, Minority Report kennt man vielleicht, den Film, eines Art Überwachungsstaates geht, oder ob wir ganz klare ethische Grenzen einziehen und Selbstbestimmung und das Recht auf digitale Menschenrechte eben auch verteidigen. Im Bereich Cyberwar muss man natürlich sehen, heute ist unsere Gesellschaft so digital, dass man eben auch enorme Schäden anrichten kann. Stichwort Fahrzeugtechnik alleine. Wenn ich mich in ein Auto hacke, kann ich ein Auto verunfallen lassen. Wenn ich mich in ein Krankenhaussystem einhacke, kann ich erreichen, dass lebenswichtige Maschinen ausfallen. Und das machen leider eben nicht nur ausländische Staaten im Zuge eines Kriegs, sondern das machen auch Hacker, die Geld erpressen wollen zum Beispiel. Das heißt, das Thema IT-Sicherheit ist extrem wichtig für unsere persönliche und körperliche Sicherheit. Und deswegen muss die Informationstechnik sicherer werden. Wir brauchen zum Beispiel ein Recht auf Updates, um Sicherheitslücken zu schließen. Und in dem Bereich Propaganda, den Sie angesprochen haben, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass die Medienkompetenz der Menschen gestärkt wird. Denn im Endeffekt will ich ja nicht, dass mir ein staatliches Wahrheitsministerium sagt, was wahr ist und was fake ist, sondern ich will im Endeffekt selbst entscheiden und selbst unterscheiden können auch, darf ich einer Information glauben oder nicht. Und das ist was man lernen muss. Das muss in der Schule anfangen, verantwortliche Mediennutzung. Und ich glaube, da können wir viel erreichen und auch den richtigen Weg einschlagen.
Ja, auf jeden Fall sicherlich ein Thema, was uns weiter verfolgen wird. Aber Plattform ist schon wieder am Ende dann für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute da waren und wir ein bisschen mehr über das Thema erfahren haben.
Vielen Dank.
Dann sagen wir Tschüss für heute. Mein Name ist Michael Trost und Sie waren der, sagen Sie den Namen nochmal ganz kurz.
Patrick Breyer.
Falk, du bist auch noch da?
Ja, danke, ich bin auch noch da, sag auch noch Tschüss.
Und wir sagen Tschüss und 17 Uhr geht es hier weiter mit Session Time und dem Rolf, der schon wartet. Und ja, bis denn. Tschüss.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.